Ein Seelsorgelehrer aus den USA, der bei uns ein Seminar gehalten hat in der Bibelschule, erzählte von einem Seelsorgefall, den er selbst mal in seiner Bibelschule in den USA hatte. Eine Mitarbeiterin aus diesem theologischen Institut kam zu ihm und hat ihm ihr Leid geklagt. Sie könne sich nicht lieben und sie hasse sich. Und das gäbe doch so viele Probleme, die darauf folgten. Nun hat er sich darum bemüht, ihr aufzuzeigen, dass es nicht wirklich das Problem ist, dass sie sich nicht liebt. Nachdem dann die Sitzung zu Ende war und sie sich wahrscheinlich noch für ein zweites Mal verabredet hatten, gingen sie in die Kantine zum Essen und es traf sich so, dass dieser Seelsorgelehrer gerade hinter dieser Frau am Tresen stand. Und er schaute, wie die Frau, die sich selbst nicht lieben und nicht ausstehen kann, und die nur noch Verachtung für sich übrig hat, wie diese Frau bei den Gemüsesorten steht und die eine Tomate nach der anderen dreht und die eine nimmt, guckt, nicht ganz so schön, legt sie wieder zurück, um sich wirklich die allerbesten Tomaten, die es dort gibt, dann auf den Teller zu legen. Er tippt sie an und sagt, gute Frau, gerade eben waren Sie noch bei mir in der Seelsorge und haben gesagt, dass Sie sich nicht lieben können und nur Verachtung für sich haben. Und hier nehmen Sie nur das Beste vom Guten für sich. So viel Achtung und Liebe haben Sie für sich übrig, dass Sie nur das Allerbeste für sich nehmen. Nun, er erzählte es uns aufgrund des Problems in unserer Gesellschaft, man müsse sich erst selbst lieben, damit man den anderen lieben könne. Und in Wirklichkeit sagt Jesus aber, dass alle Menschen sich selbst lieben. Wir sind alle selbstliebende Wesen. Keiner hasst sich selbst, so wörtlich drückt Paulus es aus. Es kann sein, dass wir unsere fehlerhaften Entscheidungen hassen. Es kann sein, dass wir unsere Nase nicht mögen oder mit unseren Fähigkeiten unzufrieden sind. Damit, dass wir charakterlich immer noch so schlecht sind und wir wären gerne sehr viel edler. Wir können mit vielen Dingen von uns unzufrieden sein, aber uns selbst lieben wir doch. Das ist ein kleines Beispiel dafür, dass das Augenscheinliche, ich kann mich nicht leiden, meistens nicht das eigentliche Problem ist. Sehr häufig sogar ein Hinweis darauf, dass ich mich sogar sehr gut lieben kann. Und wir werden heute auch wieder weiter über die Seelsorge lernen, so wie sie in der Bibel gelehrt wird, die biblische Seelsorge. Und ich hoffe, ihr werdet ein kleines Bild davon bekommen können, wie man ein bisschen mehr auf die Herzensebene des Menschen herunterkommen kann, um zu schauen, was ist denn tiefer innen drin sein Problem. Das steht den Menschen nicht auf der Stirn, das sagen sie dir nicht einfach so heraus. Wir müssen es herausfinden oder ihm helfen, anhand der Bibel es selber zu erkennen. Nun, ich habe letztes Mal, ich möchte vorher einen kurzen Überblick geben, ich habe letztes Mal aus Kolosser 3, Vers 16 einige Basiswerte herausgearbeitet, was für die Seelsorge wesentlich ist. Lass uns noch mal den Vers lesen in Kolosser 3, Vers 16. Und dort schreibt Paulus an die Kolosser folgendermaßen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern in euren Herzen dem Herrn mit Dank. Nun, dieser Vers ist an alle in der Gemeinde gerichtet. Seelsorge, Nachfolge, sich kümmern um den anderen, ihm einfach zu helfen, in der Nachfolge zu wachsen, ist ein Auftrag für alle Gläubige. Es gibt einen besonderen Auftrag für die Ältesten, sie haben eine besondere Verantwortung. Es gibt eine besondere Verantwortung für die, die diese Begabung haben. Aber es ist auf jeden Fall ein Auftrag für alle. Und vier biblische Grundlagen, die in diesem Vers zu finden sind. Das Erste und das Wesentliche, das Wichtigste ist die Bibel. Bei der Seelsorge gebrauche immer das Wort Gottes. Das ist die Basis. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Sie ist die Bedienungseinleitung für unsere Lebensführung und für jede Art von Reparatur in unserem Leben. Wie sollen wir leben und wie kann repariert werden, wenn etwas im Leben schiefläuft? Die Bibel ist das Handbuch dafür. Handle in Weisheit. Wir sollen in Weisheit einander ermahnen, einander helfen. Das ist die zweite wesentliche Betonung. Mit Weisheit handeln bedeutet nicht nur die entsprechende Erkenntnis zu haben, sondern das bedeutet auch, mit der Güte und Barmherzigkeit zu handeln, die die Weisheit von oben beinhaltet und nicht richtend oder besserwisserisch. Die dritte Grundlage, die wir hier in diesem Vers lesen, das ist das Herz auf Gott ausrichtet. Singt Gott dem Herrn, ja, mit reichlich biblischem Text, in euren Herzen mit Dankbarkeit. Also richte dein Herz auf Gott aus. Das vierte, was wir hier sehen, ist, gib in allem Gott die Ehre. Wir sollen alles in Jesu Namen tun, das sehen wir in Vers 17. Alles, was ihr tut, tut alles im Namen des Herrn Jesus und dann Gott, dem Vater, durch ihn. Das höchste Ziel des Menschen, sein höchster Auftrag ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihn zu erfreuen. Alles, was wir tun, sollen wir in seinem Namen und in seiner Kraft tun, damit er in allem die Ehre bekommt. Das waren die vier wesentlichen Grundlagen. Gebrauche das Wort Gottes, handle mit Weisheit, richte dein Herz auf Gott aus und gib ihm in allem die Ehre. Und im zweiten Teil sollte es dann jetzt um die biblische Seelsorge gehen, also um den praktischen Teil. Ich hatte ein paar Vorbemerkungen bereits gemacht, die ich hier nochmal wiederholen möchte, in ihrem wesentlichen Inhalt. Das Ziel der biblischen Seelsorge ist, dem allgemeinen Zweck und Ziel unseres Lebens unterzuordnen, dass wir Gott ehren und für ihn leben und uns für immer an ihm erfreuen sollen. Praktisch, ganz konkret ausgedrückt für die biblische Seelsorge heißt das, dass du dem Nächsten hilfst, mehr in das Ebenbild Christus verwandelt zu werden. Also ein Christusähnlicheres Verhalten zu lernen. Das kannst du in dem einen machen, indem du einfach im Rahmen einer Jüngerschaft, in einer freundschaftlichen Beziehung, dem anderen Mitgläubigen hilfst, in seinen Schwierigkeiten zu wachsen. Oder manchmal auch in etwas schwierigeren Seelsorgefällen, um Dinge, die sehr schief gelaufen sind, zu korrigieren. Das Ziel biblischer Seelsorger ist also ein neues Leben mit Christusähnlichem Verhalten. Dann hatte ich daran erinnert, dass das Maß, das wir ansetzen sollen, die Norm, an die wir uns halten, ist die Norm, die Gott uns in der Bibel vorgibt und nicht das, was wir in der Gesellschaft finden oder was unseren Wünschen entspricht. Eine andere wesentliche Sache ist, dass wir zeigen, wie Lebensfragen anhand der Bibel geklärt werden können. Es gibt natürlich immer wieder eine Frage und du antwortest einfach damit und sagst, so und so ist es. Aber wenn jemand Schwierigkeiten mit dem einen oder anderen Problem in seinem Leben hat, eine gewisse Laster hat, die er nicht los wird, musst du ihm nicht einfach sagen, tu das nicht und tu das nicht und da vielleicht ist das eine Hilfe, um davon abgelenkt zu werden, sondern dann, du musst die Bibel zur Hand nehmen und demjenigen helfen, mit der Bibel seinen Weg zu korrigieren. Also benutze die Bibel, lass die Bibel auch für sich sprechen. Und achte auf das Herz. Wir wollen nicht einfach nur Verhaltensmodifikation lehren. Wir wollen nicht einfach nur das Verhalten verändern. Wir wollen das Herz adressieren. Seelsorge ist eine Herzensangelegenheit. Umstände können zwar Probleme fördern und zutage bringen, aber das eigentliche Problem kommt immer aus dem Herzen. Wenn eine Umgebung, ein Umstand, irgendein etwas, was dir passiert ist, dich sehr stark zum Zorn reizt, dann ist der Zorn nicht durch den Umstand gekommen. Der Zorn, der war schon immer in deinem Herzen da. Der Umstand war lediglich ja, die Gelegenheit, dass der Zorn rauskommt. Wenn das Leben gut funktioniert, dann ist keiner von uns zornig. Keiner ist zornig, wenn alles nach seinem Wunsch läuft. Erst da, wo es gegen uns geht, da zeigt sich, was wirklich in dir drin ist. Das ist wie bei so einer Zahnpastatube. Drück drauf und du weißt, was drin ist. Und wenn du auf den Menschen drückst mit verschiedenen schweren Lebensumständen, dann weißt du, was in ihm drin ist. Häufige Probleme in der Seelsorge ist, wenn wir einen problemorientierten Ansatz haben. Also wenn wir sehr stark auf das Problem fokussiert sind und nicht den ganzen Menschen vor Augen haben. Es geht um die Person, um sein charakterliches Werden. Also es geht nicht darum, dass wir einfach nur versuchen, ein paar Probleme zu lösen. Wir wollen also keine reine Problembehandlung machen, wobei wir das Problem natürlich nicht außer Acht lassen. Emotionen sind eine sehr gute Sache. Wir sollten immer daran denken, dass Emotionen dazu neigen, sich zu verstärken. Also das, was du in dem Moment fühlst, das wirst du versuchen, durch all das, was um dich herum ist, so zu interpretieren, dass es dein Gefühl stützt und verstärkt. Ein zorniger Mensch wird eine neutrale Aussage eher ins Negative ziehen, als ein Mensch, der gerade sehr fröhlich ist. Der wird eine neutrale Aussage eher positiv bewerten. Außerdem sind Emotionen Fenster ins Herz. Dort, wo Menschen emotional werden, egal in welche Richtung, sei es im positiven Sinn, dass sie sich sehr freuen und für eine Sache begeistert sind, sei es im negativen Sinn, dass sie bei bestimmten Lebensumständen immer wieder sehr zornig werden, etwas sie immer wieder in Ärger versetzt oder was auch immer sonst, wenn sie schnell zu traurig sind wegen irgendeiner Sache, verzweifelt, überall dort, wo Emotionen auftauchen und stärker werden, dort ist etwas Wesentliches für diesen Menschen. Er öffnet sein Herz. Nun lasst uns zur Praxis schreiten. Und damit wir es uns ein bisschen besser merken können, habe ich versucht, diese vier Wahrheiten in vier aufeinanderfolgenden kurzen Befehlssätzen niederzuschreiben. Ich möchte in vier Schritten zeigen, wobei der eine Schritt ist ein doppelter Schritt, aber ich möchte in vier Schritten zeigen, wie wir unserem Nächsten helfen können, einen korrigierten Weg einzuschlagen, Christus wirklich ähnlicher zu werden und mit Problemen fertig zu werden, ohne dass er einfach nur sich anstrengt, um etwas anständiger zu sein. Der erste Schritt, den du mit einem Menschen tust, wenn du merkst, dass dort ein Problem vorliegt, richte ihn auf. Lass ihn nicht verzweifelt niedergeschlagen liegen, richte ihn auf, ermutige ihn, gib ihm Hoffnung. Der zweite Schritt ist, geh in seinen Schuhen mit. Also versuche wirklich mit ihm mitzufühlen und ihn zu verstehen. Das dritte ist, hilf ihm, die Karte zu lesen, also die Bibel, unsere Wegbeschreibung zu Christus hin. Hilf sie ihm zu lesen und auf sein Leben anzuwenden. Und das vierte ist, gib ihm einen Ruck und begleite ihn ein Stück. Der Mensch braucht den Ruck, die Erinnerung, jetzt musst du anfangen. Du kannst nicht einfach nur lernen und erkennen, du musst jetzt wirklich anfangen und den Weg anders einschlagen und dich ändern. Richte ihn auf, geh in seinen Schuhen mit, hilf ihm die Karte zu lesen und gib ihm einen Ruck und begleite ihn ein Stück. Nun, in einem Kontext der Gemeinde setze ich voraus, dass dort, wo wir einander helfen wollen, eine gewisse Beziehung besteht. Manchmal muss eine Beziehung erst aufgebaut werden. Aber wenn du zu jemandem keine Beziehung hast und du gehst einfach zu ihm hin und sagst, du, ich habe das und das bei dir gesehen, das geht nicht. Jesus sagt in der Bibel, so und so und so sollen wir handeln, bitte mach das. Dann werden wir sehr oft auf taube Ohren treffen. Wenn wir jemanden nicht wirklich lieben und er von uns nicht Liebe erfährt, ist er nicht geneigt, sich von uns schnell etwas sagen zu lassen. Vielleicht ist er so geistlich, dass er dann prüft anhand der Bibel und sagt, okay, was du sagtest, war jetzt nicht gerade sehr nett, aber recht hast du, ich möchte mich ändern. Wir sollten eine Beziehung aufbauen. Und in diesem Zusammenhang, wenn du merkst, dass deinem Bruder irgendwo der Schuh drückt, dann sag ihm, dass die Bibel eine Lösung hat. Richte ihn auf. Wir werden, wenn wir die Augen offen haben, immer wieder merken, wo der eine und andere Schwierigkeiten hat. Er hat das vielleicht selber noch nicht gesehen, wo er immer wieder aneckt und keinen guten Charakter zeigt. Aber du hast es schon gesehen. Oder du merkst ihm an, dass er ein Problem im Leben hat. Wenn du siehst, wo der Schuh drückt, richte ihn auf. Sag ihm, die Bibel hat eine Lösung dafür und hilf ihm. Es geht also darum, Hoffnung zu vermitteln. Sehr häufige gute Verse ist zum Beispiel Philipper 1,6, dass der, welcher in uns ein gutes Werk begonnen hat, dass er es auch vollenden wird. Das können wir jemandem sagen, der sonst verzweifelt, weil er mit bestimmten Lastern einfach nicht fertig wird. Er sagt, ich komme von diesem schlechten Charaktereigenschaft einfach nicht los. Paulus sagt, wenn Gott in dir ein gutes Werk angefangen hat, er wird es vollenden. Du darfst hoffnungsvoll sein. Oder wenn jemand in starken Versuchungen ist und Anfechtungen, dann gib ihm 1. Korinther 10,13. Gott ist treu. Das ist die Grundaussage. Gott ist treu. Und Gott ist treu bedeutet, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Nun, ihr ahnt es schon, bei den vielen verschiedenen Arten von Problemen, die Menschen haben, ist es gut, ein gutes biblisches Wissen zu haben, um für jeden den passenden Vers zu haben. Nun, es gibt ein paar, die kann man wirklich sehr oft anwenden, ein paar, die sind etwas spezifischer. Aber was war die Basis, was sagt Paulus? Das Wort Gottes wohne reichlich in euch. Also ihr braucht es schon wirklich reichlich in euch. Wenn du deinen Bruder aufgerichtet hast, wenn du ihm gesagt hast, für dieses dein Problem gibt es eine Lösung, die Bibel hat sie, dann geh in seinen Schuhen ein Stück mit. Das heißt, versuch ihn zu verstehen. Ein indianisches Sprichwort sagt, geh 100 Schritten in den Schuhen des anderen, wenn du ihn verstehen willst. Daher jetzt mein Punkt dazu. Geh in seinen Schuhen mit, versuch ihn wirklich zu verstehen. Und das tust du nicht, indem du deinen Gefühlen glaubst. Du sagst, er sah so und so aus, also ist er so. Ja, er sah traurig aus, aber er ist ja traurig. Oder er sah gereizt aus, der ist heute total gereizt. Oder ich habe das und das gesagt und da hat er sich gerade abgewendet, er mag mich nicht. Wir dürfen solchen eigenen Interpretationen nicht wirklich glauben, weil sie uns immer wieder in die Irre führen. Wenn du wissen willst, wie es ihm geht, wie er wirklich empfindet, frage. Stell viele Fragen. Und das ist dieser zweite Punkt, der zweite Schritt eigentlich hauptsächlich. Stelle Fragen. Lass uns mal ein Beispiel nebenher immer nehmen. Beim Stehkaffee nach dem Gottesdienst merkst du durch ein Gespräch, dass dein lieber Bruder Hans viel Zeit in seinem Leben offensichtlich am Handy verbringt. Und du machst dir Sorgen um seine Seelengesundheit und da sagt der Geist dir, indem er dich an Kolosser 3,16 erinnert, dass du dich um die Seele deines Nächsten sorgen sollst, geh hin und sorg dich um seine Seele. Nun, du fragst ihn dann einfach einmal, ihr seid in kleinem Kreis, drei Freunde, die am Tisch stehen, und dann fragst du ihn, was machst du eigentlich so oft am Handy? Nun, Hans antwortet, ich chatte, manchmal höre ich Musik, ich schaue auch ab und an Filme, und ja, manchmal spiele ich auch. Wie hoch ist denn deine tägliche Bildschirmzeit? Och, ich schätze 2 Stunden, sagt Hans. Nun, weil du jetzt eine gute Beziehung zu Hans hast, sagst du ihm, du, lass mal auf dein Handy schauen, wie lang ist deine Bildschirmzeit tatsächlich täglich im Durchschnitt? Okay, weil du eine gute Beziehung zu ihm hast, erlaubt Hans dir, tatsächlich in sein Handy zu schauen. Sonst hätte er es nie getan. Du schaust und merkst, 4 Stunden täglich Bildschirmzeit. Hans hat sich ganz schön verschätzt. Nun, stell gute Fragen, die das Problem betreffen. Nicht einfach neugierig sein. Wenn du ihn kennst, weißt du vielleicht auch, dass der sich nicht so gut einschätzen kann. Und dann kannst du einmal ganz konkret fragen, lasst uns nachschauen. Oder wenn man das nicht nachschauen kann, hier, schreib mal diese Woche auf, was du so alles gemacht hast, damit wir einen Spiegel da haben. Stell viele Fragen. Stell am besten offene Fragen. Also wir sagen nicht, geht's dir gut oder schlecht, so dass der andere nur noch gut oder schlecht antworten kann, sondern wir fragen, wie geht es dir, damit er die ganze Möglichkeit hat, zu antworten. Ich habe es sogar schon einmal gemacht, das war dann auch in der Bibelschule. Da ist dann ein Lehrer gekommen, hat mich gefragt, wie geht's dir? Und ich pflege manchmal sozusagen Danke der Nachfrage und ich sage weder gut noch schlecht. Und ich finde es spannend zu gucken, wie viele Leute sich mit dieser Antwort zufrieden geben. Und bei dem wusste ich, da muss ich damit nicht beginnen. Der meint das echt. Und dann habe ich ihn nur gefragt, willst du die Kurz- oder die Langversion? Wie du möchtest, ich kann mir Zeit nehmen. Dann setzen wir uns hin und es gab die Langversion von dem, wie es mir geht. Stell offene Fragen. Das kann man sogar mit banalen Dingen tun, wie zum Beispiel, willst du mal heiraten? Ja oder nein oder vielleicht? Das ist eine sehr geschlossene Frage. Du kannst auch einmal fragen, wie stehst du überhaupt zur Ehe? Dann wirst du viel mehr erfahren, in welche Richtung er denkt und was ihm so alles einfällt bei diesem Stichpunkt, als einfach nur ein Ja oder ein Nein. Dann lass uns offene Fragen stellen. Stell Fragen, die zu Herzen gehen, nicht so oberflächlich. Fragen, die tatsächlich sagen, wo es wirklich drauf ankommt. Nehmen wir wieder das Beispiel mit Hans und seinem Handy. Er hat sich also falsch eingeschätzt. Nun denkst du, wenn der die Bildschirmzeit so falsch einschätzt, vielleicht hat er mit dem manchmal mache ich das und manchmal mache ich das auch nicht so ganz bewusst das wahrgenommen. Und du fragst ihn anders und sagst, welche Aktivitäten tust du denn täglich am Handy? Also womit beschäftigst du dich wirklich viel? Er sagt, ja, chatten eigentlich fast täglich. Naja, es gibt Tage, da mache ich es nicht. Musik hören fast täglich, außer wenn ich mal viel zu tun habe. Dann habe ich keine Zeit, also auch nicht jeden Tag. Ja, Filme gucken kann man nicht. Ich erinnere mich jetzt, da kannst du fragen, welche Filme hast du denn diese Woche geschaut? Und wenn er dir dann 5 aufzählt, also ich weiß nicht, wenn ich 5 Filme in der Woche gucke, dann ist das richtig viel. So viel schaffe ich selten. Bei einigen mag das vielleicht normal sein, aber du hast einen sehr viel konkreteren Anhaltspunkt. Du kannst fragen, was sind das für Filme, worum geht es dort? Und dann hörst du dir an, mit welch einer Begeisterung er davon erzählt, ob er es langweilig oder spannend fand. Da kannst du gucken, wo sein Herz so hinschwimmt, wo er sich mitreißen lässt. Nun, in diesem Fall stellt sich heraus, dass Hans aber beim Spielen tatsächlich täglich spielt. Dann bist du ein guter Freund und hast eine gute Beziehung zu ihm und du bohrst noch weiter und sagst, wie oft am Tag spielst du denn? Naja, mehrere Male schon. Also frag nicht wie lang, sondern wie oft findest du am Tag Zeit, um Handy zu spielen? Okay, mehrere Male. Da ist also offensichtlich das Problem. Wo er viel Zeit investiert, da ist ein Problem. Wo Menschen viel Geld investieren, da ist offensichtlich ihr Herz. Wo Menschen gut mitreden können und sonst aber schweigen, da ist offensichtlich ihr Herz zu finden. Nun fragst du natürlich, weil du um seine geistliche Gesundheit besorgt bist, wie sieht denn deine Beziehung zu Gott aus? Also fragst nicht, liest du die Bibel? Ja, nein. Mach eine offene Frage. Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Ja, da kommt vielleicht so ein bisschen schwimmende Antwort und nichts Schlechtes. Und ja, ich bete eigentlich jeden Tag, denke auch immer wieder an Gott. Und naja, jeder hat so seine Kämpfe. Das ist eine Standardantwort und damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Frag nach den Kämpfen. Frag ganz konkret, wie oft liest du denn die Bibel am Tag? Du hast mehrere Male Zeit, Handy zu spielen. Wie oft hast du Zeit, Bibel zu lesen? Ich kann auch nicht jeden Tag mehrere Male Bibel lesen. Naja, Hans fällt natürlich gleich auf, schon während er diese Antwort gibt. Er hat ja auch oft am Tag Zeit, Handy zu spielen. An dieser Stelle möchte ich wieder einen Halt machen und sagen, urteile nicht zu schnell. In diesem Beispiel habe ich mir das so ausgedacht, dass das Urteil vorschnell in die falsche Richtung geht. Wir neigen manchmal dazu zu sagen, okay, wenn er viel Handy spielt, ich habe auch manchmal ein Problem damit. Warum mache ich das? Weil ich Vergnügen liebe. Ah, okay, dann wird Hans auch Vergnügen lieben, deswegen macht er das. Wir schließen von unserem Erleben, warum wir gewisse Dinge tun, auf den Nächsten und denken, er tut es aus den gleichen Gründen. Und das muss nicht sein. Wir dürfen nicht zu voreilig Schlussfolgerung ziehen. Frag weiter. Frag zurück, ob du ihn wirklich verstanden hast. Und ich habe das schon oft in meinem Leben gemerkt. Ich war mir ziemlich sicher, das muss sein Problem sein, aber er sagt nein. Manchmal sieht er es nicht und ich muss weiterfragen oder durch Bibelarbeit bestimmte Texte Gott bitten, dass Gott es ihm offenbart. Aber ich versuche mich immer davor zu hüten, zu sagen, doch, das ist dein Problem. Du siehst es bloß nicht. Ich kann nicht in sein Herz schauen. Der Heilige Geist, er kann es. Lass es ihn machen. Nun, muss man die Bibel mehrmals täglich lesen? Gut, Hans hat sich die Antwort selbst gegeben, was ihm wichtiger ist. An diesem Punkt hätten ihn viele aus der Gemeinde wahrscheinlich innerlich schon verurteilt. Einer, der so viel Zeit fürs Handy hat, das ist abscheulich. Nee, das mögen sie gar nicht. Und es gibt so manch einen, dessen höchstes Maß an Gnade, das er hier dem Menschen gibt, einfach den Mund dicht halten und ihn nicht verbal verurteilen ist. Aber du bist nicht so. Du bist ein Freund von Hans und du verstehst ihn. Denn auch du hast Probleme mit Vergnügen. Du spielst auch vielleicht gern mal oder liest viel Bücher oder bequemst dich gerne irgendwo draußen und chillst. Und dann denkst du, okay, es ist bei ihm das Vergnügen. Und deswegen fragst du, warum hast du denn so viel öfter Zeit für das Spielen statt Begegnung mit Gott? Hans denkt nach und sagt, na, es macht Spaß. Jetzt fühlst du dich bestätigt, aha, es ist bei ihm wirklich das Vergnügen. An dieser Stelle ist es noch zu früh zu urteilen und sagen, wir müssen gucken, was wir mit deiner Vergnügungssucht machen. Nun, da ist Georg noch am Tisch. Er greift ein und sagt, du, lass uns mal nicht zu schnell urteilen. Georg, was spielst du überhaupt? Oh, sagt Georg, Strategiespiele. Was machst du in der Schule so? Gehst du gerne zur Schule? Das funktioniert eigentlich ganz gut, er hat keine großen Probleme. Gehst du gerne in die Schule? Nee, überhaupt nicht. Macht also nicht Spaß, obwohl das dort auch einigermaßen funktioniert, aber nicht so gut. Nun will er wissen, was für Strategiespiele er spielt und dann plötzlich merkt er, Hans blüht auf. Er erzählt von seinen Errungenschaften, wie er verschiedene Herausforderungen hatte und wie er sie gemeistert hat. Und du merkst plötzlich die Begeisterung in seiner Stimme und du weißt, dort ist sein Problem. Da kommen Emotionen auf. Nun, durch weitere gute Fragen, das werde ich an dieser Stelle abkürzen müssen, ist letztlich festzustellen, dass das Problem bei Hans eine Sehnsucht nach Erfolg ist. Das ist übrigens bei vielen Männern so. Sie möchten irgendwo etwas leisten, etwas schaffen, Erfolg haben. Und ein Spiel bringt es sehr schnell. Wenn du in der Gemeinde arbeitest, naja, da ist Erfolg irgendwie nicht zu sehen. Beim Bibellesen fühlt sich nichts wie Erfolg an. In der Schule ist kein großer Erfolg. Er kommt mit, aber jetzt nichts Großartiges. Und in der Familie, da kann Hans sich an mehr Kritik als Lob erinnern. Von viel Erfolg kann er dort auch nicht leben. Also ist diese virtuelle Welt seine beste Möglichkeit, in dem Erfolg zu leben, den er gerne hätte. An dieser Stelle musst du Hans helfen, die Karte zu lesen. Das ist der dritte Punkt. Und das ist so unterschiedlich, dass ich hier nicht auf diese vielen Einzelfälle eingehen kann. Wenn es darum geht, dass wir herausgefunden haben, was das Problem unseres Mitmenschen ist, ist eine wichtige Aufgabe für dich, sein Herz auf Christus auszurichten. Bei Hans müssten wir das so machen, dass wir sagen, er lebt in Erfolg sein Leben. Er baut seine Reiche auf. Aber er ist dazu berufen, das Reich Gottes aufzubauen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und du kannst mit ihm diese Bibelstellen durchgehen und ihm zeigen, du bist dazu berufen, Gottes Reich zu bauen. Als du dich entschieden hast, Christus nachzufolgen, solltest du dich selbst verleugnen. Dein Kreuz aufnehmen, also all deinen Wünschen, deinem Traum, Erfolg zu haben in diesem Leben, kreuzigen und Christus nachfolgen. Du kannst ihm anhand zum Beispiel von Kolosser 1 bis 2 mit ihm durchlesen. Lies einfach mit ihm zusammen und schaut euch an, wie oft dort steht, was wir in Jesus Christus haben. In ihm und durch ihn. Und es gibt wahrscheinlich keine zwei Kapitel mehr in der Bibel, die so oft auf Christus verweisen, was wir in ihm haben. Oder Epheser Kapitel 1 bis 3. Und dann siehst du, dass du in ihm die ganze Fülle hast. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und weil Hans Christ ist und den Heiligen Geist im Herzen hat, weiß er, dass er nicht wirklich für sich leben soll, sondern für Christus. Und weil du mit ihm Stück für Stück diese Bibelstellen durchgehst und ihm hilfst, das zu sehen, hilfst du ihm, wirklich zu beginnen, für Gott zu leben. Du musst ihm also nicht unbedingt Regeln auferlegen und sagen, okay, ich werde jetzt immer nachfragen, wie viel du am Handy warst, und jetzt beschließen wir, dass es nicht mehr als 2 Stunden am Tag ist. Und dann so eine Rechenschaftsbeziehung aufbauen. Das ist auch hilfreich. Und das kann man nebenbei als Krückstock tun, bis derjenige gelernt hat, selbstständig zu gehen. Aber das Wichtige ist, dass wir das Herz auf Christus ausrichten und dass er seine Erfüllung nicht in Erfolg sieht, sondern dass er seine Erfüllung in Christus sieht. Nun könnten wir vielleicht sagen, ja, aber Andreas, hör mal, das musst du doch als wirklich gut wissen in der Gemeinde. Wie willst du, wenn du Gott dienst, Erfolg messen? Okay, einige machen den Fehler, dass sie Erfolg in Gemeindezahlen messen. Und da kann ein Pastor sich wirklich in die Gemeinde hineinschmeißen, der braucht kein Handy. Sein Erfolg, die Gemeinde groß zu machen, ist für ihn Erfüllung genug. Und das sieht gut aus. Vielleicht sagen viele sogar, wow, das ist ein guter Pastor. Unter seiner Führung ist die Gemeinde wirklich groß geworden. Aber was er die ganze Zeit gemacht hat, ist sein Reich, seine Gemeinde bauen. Und seine Erfüllung war nicht im Leben in Christus, sondern in der Zahl der Gemeinde. Die Zahl einer Gemeinde, auch wenn sie nicht ganz unbedeutend ist, aber das ist nicht ein Maß für Erfolg. Und das Problem bei uns ist oft, dass wir ein Maß für Erfolg nicht sehen und nicht haben. Gott hat uns in der Bibel nicht gegeben, daran kannst du sehen, ob du erfolgreich warst oder nicht. Am Ende ist es ohnehin Gott, der alles tut, der das Wollen und das Vollbringen wirkt. Er hat die Werke schon vorbereitet, in denen du gehen sollst. Wo ist da dein Erfolg? Ja, das Bild ist, es geht ja gar nicht um deinen Erfolg. Es geht ja nicht darum, dass du etwas machst, sondern dass Christus baut und du nur mitmachst. Und das müssen wir lernen. Lass mich das, du sagst vielleicht, Andreas, das ist leicht zu sagen, hier fühle ich Erfolg, hier fühle ich die Liebe in einer Beziehung. Ja, da ist ein Mann, eine Frau, die mich umarmen, die können mir einen Kuss geben, die nehmen sich Zeit für mich, die lächeln mich an. Da habe ich Erfüllung in dieser Beziehung. Und das ist ja das Problem, weshalb viele Ehen so scheitern, weil sie ineinander die Erfüllung sehen und nicht finden, weil kein Mensch so gut ist, dass er dem anderen immer die Erfüllung geben kann. Aber mit Christus ist es nicht so. Ich kann ihn nicht fühlen. Ich kann ihn nicht sehen. Wenn er mir zulächelt, das sehe ich nicht mit meinen Augen. Ich spüre keine Umarmung von ihm. Und das ganze Christenleben ist nicht so, dass ich immer ein seliges Gefühl im Herzen empfinde, für das ich bereit bin, alles zu tun. Sehr oft kommt sehr schnell eine Ernüchterung. Lass mich Folgendes mal als Illustration geben. Es ist eine gemeine Frage. Macht Geld glücklich? Seltsamerweise sagen alle Leute nein. Trotzdem sind sehr viele bereit, gerne für viel Geld zu tun. Sie geben vielleicht nicht ihr ganzes Leben weg, aber man redet so oft von Geld, dass ich irgendwie schwer glauben kann, dass sie wirklich alle glauben, Geld macht nicht glücklich. Wie auch immer. Geld kannst du aber gebrauchen, um zum Beispiel einen Urlaub zu machen. Und Urlaub ist doch schön, oder? Geld kannst du auch gebrauchen, um dir ein richtig gutes Auto zu leisten, in dem es bequem fährt. Das gibt doch ein gutes Gefühl. Geld kannst du auch benutzen, um dir irgendwelche Träume zu erfüllen. die du sonst nie hättest. Und du wirst glücklich, zumindest in dem Moment. Wenn du kein Geld hast, wirst du nie das Glück eines Urlaubs erfahren, am Meer, wenn es zu weit weg ist, in einer Yacht zu schwimmen, eine Weltreise zu machen, ein Luxusauto zu fahren. Das kennst du nicht. Ja, würdest du vielleicht aber sagen, Andreas, das stimmt. Ich würde die Art von guten Gefühlen mit diesen konkreten Situationen nicht kennenlernen. Aber auf der anderen Seite bin ich, sei es in meiner Familie oder in der Gemeinde oder wo auch immer, in meinem Freundeskreis so glücklich, da brauche ich nicht Geld. Ich muss meinen Freund nicht bezahlen, damit er freundlich mit mir ist, damit er Zeit für mich hat, damit er mich wirklich tröstet. Im Urlaub tröstet mich keiner, es sei denn, ich gehe zu irgendeinem, dem ich bezahlen muss, einem Psychologe oder sowas. Aber der Freund ist mehr wert als alles Geld. Und so ähnlich ist es auch mit unserem geistlichen Leben. Es mag sein, dass du bei Jesus nicht diese Art von Liebe empfindest, die du von einem Menschen neben dir kriegen kannst. Dieses Gefühl, dass es schön ist, wenn er mich umarmt, wenn er mich anlächelt, wenn er mich ermutigt. Die Beziehung zu Jesus ist eine andere. Aber sie kann dir nicht unbedingt genau die Art von Gefühle geben, die dir ein Mensch gibt. Aber sie ist sehr viel intensiver und besser und zuverlässiger als jede Beziehung mit einem Menschen. Jesus ist immer der Gleiche. Nur dort lebst du nicht im Fühlen, sondern im Glauben. Und das müssen wir lernen. Und das müssen wir einander helfen, im Glauben zu leben und nicht im Fühlen. Wir müssen einander helfen, dass wirklich das Reich Gottes die erste Adresse für uns ist. Das ist unser Leben. Wir sind für ihn da. Wir wollen uns selbst verleugnen und Christus ähnlicher werden. Es geht um Charakter, nicht um Erfolg. Es geht um Christusähnlichkeit. Es geht nicht um Glück in Beziehungen auf dieser Welt. Erfüllung deiner Wünsche. Nun, das ist vielleicht eine der schwersten Sachen, und da müsst ihr aber ins Gebet gehen, euch die Zeit nehmen und sagen, Herr, ich habe einen Freund, ich habe Bruder und Schwester, der hat damit oder damit zu kämpfen. Wie kann ich ihm helfen? Zeig mir eine Stelle in der Bibel, die ihm wirklich helfen wird, sein Problem zu sehen und weiter zu wachsen. Sehr oft ist es das Gottesbild, das bei diesen Menschen verdreht ist. Sie brauchen ein korrektes Gottesbild. Sie müssen Gott kennenlernen, ihn richtig kennenlernen. Das ist wahrscheinlich in über 90% der Fälle der Seelsorgen, dass die Menschen kein richtiges Gottesbild haben, das dann korrigiert werden muss. Und meiner Erfahrung nach, auch von anderen, ist es meistens die Souveränität Gottes, die wir lernen müssen, und die Gnade Gottes, die wir erkennen müssen. Und diese beiden sind oft das, was uns am meisten fehlt, es richtig zu sehen. Und das vierte, gib ihm einen Ruck und begleite ihn ein Stück. Nun, du musst Hans jetzt nicht nur einfach sagen, Hans, guck mal, lass uns einmal die Bibelstellen über das Reich Gottes lesen. Schauen, dass wir doch eigentlich dafür gemacht sind, Christus zu folgen. Und wenn wir das leben werden im Glauben, dann wird wirklich Erfüllung kommen. Mehr Erfüllung, als du im Erfolg deiner Computerspiele hast. Du musst Hans einen Ruck geben. Hans wird nicht so von alleine sagen, na okay, ich lasse das alles. Sein Gefühl hilft ihm nicht. Und dann ist es gut, wenn jemand da ist, der ihn wirklich auffordert und sagt, komm, mach einen Neuanfang. Und ihn auch begleitet, ihn vielleicht eine Rechenschaftsbeziehung aufbaut, gerade für den Anfang. Und dann geh mit ihm mit. Tu nicht so, als sei das Thema jetzt heute Abend abgeschlossen. Frag immer wieder. Vielleicht musst du ihn Monate oder Jahre lang immer wieder wegen dieses Problems ansprechen, um ihm zu helfen, immer wieder neu auszurichten auf den rechten Weg, damit er nicht wieder zurück in dieses Muster verfällt. Nun, die Zeit ist abgelaufen. Und ich werde das zweite Beispiel jetzt weglassen. Es gibt so viel, was wir über Seelsorge sagen könnten. Das war lediglich ein ganz kleiner Umriss. Und ich möchte und ich hoffe sehr, dass ihr alle wenigstens die Notwendigkeit sehen konntet, dem anderen zu helfen, in der Jüngerschaft dem anderen zu helfen, also zu erkennen, was hat Christus gelehrt und ihr auch seelsorgerlich zu helfen. Lass uns diese vier Schritte bedenken. Wenn du siehst, dass deinem Bruder, deiner Schwester irgendwo der Schuh drückt, richte ihn auf. Sag ihm, die Bibel hat eine Lösung dafür. Geh mit ihm ein Stück des Weges mit und versuch ihn wirklich zu verstehen. Lebe mit ihm. Frag ihn, stell ihm viele Fragen. Dann hilf ihm, in der Bibel die Lösung des Problems zu erkennen und anzuwenden aufs Leben. Und zuletzt, gib ihm einen Ruck. Fordere ihn zur Veränderung, zur Buße auf und begleite ihn. Hilf ihm, diese Charaktereigenschaft wirklich zu festigen, bis sie zu einer festen Gewohnheit in seinem Leben wird. Lass uns an dieser Stelle stille werden und noch einmal beten. Unser Vater im Himmel, du hast uns in deinem Wort so viel gegeben und es gibt teilweise so große Themen, dass es gar nicht möglich ist, sie in Jahren abzuarbeiten. Wenn es darum geht, charakterlich zu wachsen und dir ähnlicher zu werden, so gibt es ein ganzes Buch, das du uns gegeben hast, die Bibel, wo wir so viel von dir erfahren, wo wir dich anschauen können, um zu erkennen, wie du bist und wie wir sein sollen, dass wir unser Ziel erkennen in unserem Verhalten. Es gibt so viel korrigierende Texte, so viel ermutigende und auch zurechtweisende Texte. Hilf uns, aufeinander Acht zu haben, einander zu helfen, die Lösungen in der Bibel zu sehen und dass wir dir ähnlicher werden. Mach aus uns eine Gemeinde, wo jeder den anderen in Liebe, mit Weisheit lehrt und ermahnt, ermutigt. Mach uns zu einer Gemeinde, wo wir auch durch dein Wort unser Herz immer wieder auf dich ausrichten. Auch gerade durch die Lieder, die wir hören und das, auch was wir zueinander reden. Und hilf uns, dieses Ziel nie zu vergessen, dass du uns geschaffen hast und auch wieder gerettet hast, damit wir dich ehren und uns für immer an dich erfreuen. Amen.